Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple-launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge von Geistergeflüster.
Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Katharina.
Und ich bin Diandra.
Herzlich willkommen zurück. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Man klingt immer so ein bisschen, als fühlt man sich so im Radio, ne? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ja.
So ein bisschen. Nur kurz schon mal vorweg, wir nehmen heute remote auf. Also wenn ihr irgendwie kleine Tonfehler hört oder sowas, bitten wir das zu entschuldigen, dann liegt das an der Verbindung. Aber wir haben es einfach jetzt nicht geschafft, uns heute in Persona zu treffen.
Nee, leider nicht.
Und da die Folge morgen ja schon online kommen soll, wie ihr seht, sind wir wieder sehr früh dran.
Ich weiß gar nicht, wann sich das so eingependelt hat, dass wir immer so auf den letzten Drücker irgendwas aufnehmen.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall bitten wir das zu entschuldigen.
Ja, ich entschuldige mich auch noch mal kurz, weil deswegen ist es wahrscheinlich auch besser, dass wir remote aufnehmen. Ich habe heute einen Halsschmerz und den ganzen Tag schon irgendwie Müdigkeit. Deswegen klingt meine Stimme vielleicht ein bisschen erkältet oder heiser. Wenn ihr da ein merkwürdiges rauen Unterton hört oder ein komisches Quieken hört zwischendurch, dann tut mir das leid. Dann ja, manchmal hat man ja so eine quiekigen Töne, die dann irgendwie rauskommen, weißt
ja,
du?
Ja, das stimmt, ja. Ja, ja, ich weiß,
oder was ein du Husten meinst. Hört, um dann bitte ich das auch zu entschuldigen. Nur wir wollten halt auch nicht schon wieder eine Folge ausfallen lassen. Das wäre uns echt
peinlich.
Nicht gut zu kommen. Peinlich auch, ja. So.
Ja, es gibt so auch gar nicht sonst. Genau, es gibt sonst auch gar nicht so viel im Vorfeld zu sagen, außer natürlich hier auch nochmal der Aufruf für Folge 100, dass ihr gerne nach wie vor eure Geschichten und Erlebnisse zuschicken könnt. Und danke schon mal an alle, die sich wieder bemerkbar gemacht haben für Katharinas Liste.
Ja,
da haben ja einige geschrieben, um sich nochmal in Erinnerung zu rufen, damit wir hoffentlich diesmal keinen vergessen. Und ich würde sagen, dann starten wir auch direkt in die Folge rein, oder?
Ja. Nicht lang schnacken, auch nicht Kopf in den Nacken, aber lesen.
Genau. Heute sind wir mal wieder nach Norwegen gereist. Das letzte Mal war vor 40 Folgen. Also wir waren wow. In Folge 7. Ich meine, wir waren in Folge 57 in Norwegen.
Dann und 57, ja. Wow, okay.
Ja, genau. Und Katharina fängt heute mit ihrer Geschichte an.
Einst war der Nidarosdom, auf Norwegisch Nidarosdomen genannt, in Norwegen der meistbesuchte Wallfahrtsort Nordeuropas. Die große Kathedrale liegt in Trondheim in Norwegen. Die Menschen kamen von weit her, um an diesem heiligen Ort Erlösung, Frieden und Gott zu suchen. Das war damals. Heute ist es vor allem eine große Touristenattraktion und eines der bekanntesten Gebäude in Norwegen. Die imposante Kirche wurde 1070 als letzte Ruhestätte des norwegischen Königs Olaf II. Erbaut, der 1030 in der Schlacht von Stiklestad getötet wurde. König Olaf wurde ein Jahr später vom Bischof von Nidaros heilig gesprochen, weil er das Christentum ins Land gebracht hatte und wurde somit zum Schutzpatron Norwegens. Damals war der Dom jedoch lediglich eine kleine Kapelle. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Kathedrale von einer kleinen Kapelle zu einer der größten Kirchen des Landes. Sie hat Bränden, der Reformation und dem Einsturz des Daches standgehalten. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, ist es ihr sogar gelungen, einen der seit langem ansässigen Bewohner zu bewahren. Norwegen war im Mittelalter ein katholisches Land, das sich von den heidnischen Wurzeln der Wikinger und der nordischen Mythologie fast befreit hatte, viel später als das übrige Europa. Es war eine Kirche, die viel geheimnisvoller war als die heutige, die sowohl auf den gelehrten katholischen als auch auf den heidnischen Wikinger-Traditionen aufbaute. Heute sind die meisten Klöster und Abteien in Norwegen aus alten Zeiten zu Ruinen verfallen oder zu Museen gemacht worden und stehen als Erinnerung an die Macht, die die katholische Kirche einst über das Land hatte. Andere Kathedralen und Kirchen aus dieser Zeit, wie der Nidarosdom, wurden zu Gotteshäusern umgebaut, auch nachdem das Land protestantisch wurde. In den großen Hallen des Nidarosdoms spürt man noch immer das Echo der Vergangenheit und man kann sich gut vorstellen, wie einst die Mönche in diesen Mauern lebten. Mönche waren damals wie heute Männer, die den größten Teil des irdischen Lebens aufgaben, um ihr Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Sie verzichten auf das Recht zu heiraten, Kinder zu haben und Eigentum in ihrem Namen zu besitzen. Die Mönche des Nidarosdoms wurden anonym, einer von vielen und ein Teil eines Ordens mit einer starken Hierarchie. Sie kleideten sich alle ihrem Orden entsprechend in Roben, um gleich auszusehen und somit Bescheidenheit zu leben. Der ein oder andere bedeckte sogar vollkommen das Gesicht, um so nah an Anonymität zu kommen, wie möglich war. Und mindestens einer dieser Mönche soll immer noch in den Hallen der Kathedrale in Trondheim umherwandern. Ein größtenteils zuverlässiger Zeugenbericht wurde 1930 in der Zeitung Aftenposten abgedruckt. Die Frau eines Bischofs, Marie Gieditsch, sah während eines Gottesdienstes im Jahr 1924 einen höchst ungewöhnlichen Anblick. Während der Priester mit seiner Gemeinde ein altes Kirchenlied sang, sah Marie Gieditsch die Erscheinung eines Mönches in mittelalterlich anmutender Kutte. Er stand zunächst in einem Torbogen der Kathedrale. Marie fiel neben der Kutte und einer Tonsur vor allem die traurigen, hellblauen Augen dieser Gestalt auf. Der Mönch bewegte sich dann vom Torbogen zum Priester und ging dabei durch mehrere Chormitglieder hindurch. Die Bischofsfrau sah, wie der Mönch seine Hände um den Hals des Priesters legte und begann, ihn zu würgen. Andere in der Kirche sahen zwar, wie fremde Hände den Hals des Priesters umschlossen und dieser plötzlich unter Atemnot litt, aber niemand konnte sonst den Rest von der Gestalt erkennen. Der Mönch soll dann den Kopf gehoben haben und Marie sah, dass er einen blutigen Streifen an der Kehle hatte. Beim Anblick des Blutes, das von seiner aufgeschlitzten Kehle tropfte, wendete Marie angewidert den Blick nach unten, nur um einen Moment später aufzublicken und den Mönch wieder in der Nähe des Kirchenbogens stehen zu sehen. Trotz des Blutes und seiner erschreckenden Tat beschrieb sie ihn als jung und sehr gut aussehend. Dann war der blutige Mönch, wie er von da an hieß, genauso plötzlich verschwunden, wie er aufgetaucht war. Der Priester, der den Gottesdienst leitete, gab später an, er habe ein Gefühl der Verzweiflung verspürt und dann das Gefühl, dass ihm etwas im Hals stecken geblieben sei. Im Laufe der Jahre wollen verschiedene Zeugen den blutigen Mönch in der Kathedrale, in den kleineren Kapellen und auch draußen in der Nähe des Friedhofs gesehen haben. Andere Kirchenmitglieder haben angeblich gesehen, wie die Hände dieses Mönchs nach Besuchern des Doms griffen und sie würgten. Es scheint, dass er auf diese Weise seinen Unmut über Menschen, die er nicht mag, zum Ausdruck bringt. Einige behaupten, sie hätten sich sogar mit diesem geisterhaften Mönch unterhalten. Jüngste Berichte erzählen auch von unerklärlichen Gesängen und Orgelmusik, die spät in der Nacht aus dem Nidarosdom erklingen. Warum fühlt die Seele des Mönches sich immer noch an diesen Ort gebunden? Was geschah mit ihm? Wurde er vielleicht geköpft, wie die blutige Kehle vermuten lässt? Wurde er kaltblütig ermordet? Oder vielleicht für ein Verbrechen hingerichtet? Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren, denn es gab zu viele Personen, die an diesem Ort ein- und ausgingen, als dass man sie hätte zählen und im Auge behalten können. Seit seinem ersten Auftreten hat der Geist des blutigen Mönchs im Nidarosdom mit seinen leuchtenden Augen mehrmals für Schlagzeilen gesorgt. Er wurde zum Beispiel auch von Bischof Alex Jonsson gesehen, der die Gestalt 1933 in der Kathedrale sah. Der blutige Mönch ist möglicherweise eines der berühmtesten Gespenster Norwegens und viele Menschen haben den Dom besucht, nur um einen Blick auf den blutigen Mönch zu erhaschen. Im Jahr 1966 erzählte ein Mann namens John Medbö, er sei dem blutigen Mönch mit seinen Studenten begegnet, als sie nachts in der Kathedrale spazieren gingen und etwas hörten, das wie über den Boden schleifende Schritte klang, so wie einem geheimnisvollen Gesang. Medbö, der Musikhistoriker war, versuchte genau zu bestimmen, wie die Musik klang. Er behauptete, der Mönch habe ein Lied gesungen, genauer gesagt ein Chorlied aus dem Mittelalter. Eine bekannte Melodie des Komponisten Perotinus aus dem Jahr 1208. Und ein weiteres Phänomen, das in dieser Kirche immer wieder auftritt, wird in einem kleinen Kellerraum beobachtet. Dieser Raum ist so niedrig, dass man darin nicht aufrecht stehen kann. In der frühen Geschichte des Doms wurde der Keller als Grabstätte für prominente Persönlichkeiten aus Trondheim genutzt. Seitdem haben Menschen immer wieder Rosenblüten auf dem Boden dieses kleinen Raums entdeckt. Wenn sich Zeugen in letzter Zeit nach diesen Blütenblättern erkundigt haben, wurde ihnen gesagt, dass sie einfach erscheinen. Es scheint, dass einmal in der Woche neue Rosenblätter auftauchen und die verwelkten verschwinden. Keiner weiß, wer hinter dieser sonderbar rätselhaften Sache steckt. Der Eingang zu diesem Raum ist nahezu immer verschlossen. Mehrere Historiker behaupten, dass der Nidarosdom nie mit einem Mönchsorden verbunden war. Und sie mögen recht haben. Historiker können schließlich viele Dinge belegen. Doch die Erzählungen über den blutigen Mönch im Nidarosdom leben bis heute fort.
Und bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, kommt ein klein wenig Werbung. Ja, der Sommer steht praktisch vor der Tür und das heißt für ganz viele ab in den Urlaub. Und auch für Katharina und mich heißt es demnächst mit meiner Tochter zusammen ab in den Urlaub. Zumindest ein kleiner Kurzurlaub.
Ein Mädelsurlaub quasi.
Genau, quasi ein Mädelsurlaub. Und es geht wahrscheinlich vielen so, wir müssen Auto fahren, um in den Urlaub zu kommen.
Düdüm.
Und einige fahren wahrscheinlich auch länger als wir. Also wir müssen nur bis nach Holland fahren oder in die Niederlande fahren. Aber manche haben ja auch längere Strecken vor sich.
Und ja, manche machen ja ganze Roadtrips, ja, mit ihren coolen Vans. Unser Cousin hat so ein Van gebaut mit seiner Freundin. Die sind voll on Tour damit und die nehmen dann natürlich auch stundenlange Fahrten drauf auf sich, ne?
Richtig, genau. Also zuletzt zum Beispiel bis nach Italien mit dem Van gefahren. Und was könnte bei so langen Autofahrten denn besser helfen als ein leckerer Energy Drink von unserem Werbepartner Holy?
Ja, genau. Und das ist deswegen so cool, weil Holy halt nicht nur einfach ein Energy ist, sondern die produzieren diesen Energy eben komplett ohne Bullshit, ohne Taurin, ohne Zucker, ohne irgendwelche komischen Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker. Das sind halt alles natürliche Aromen, die verwenden. Und so kann man diesen Energy halt mega gut mit einem guten Gewissen trinken, ohne sich dabei zu denken, oh shit, schon wieder ein Energy und der ist eigentlich ja gar nicht so gesund.
Richtig. Und das Gute ist, vielleicht ist für unterwegs so eine ganze Tab jetzt nicht so praktisch, aber es gibt ja auch die Probierpakete für Ice-Tea, Energy und die Hydration-Serie. Und die sind in kleinen praktischen Beuteln und die sind also auch perfekt für unterwegs geeignet.
Genau, die passen in jede Tasche rein, die passen in jeden Koffer rein. Die passen auch mal eben in das Handschuhfach von irgendeinem Auto oder in diese Mittelkonsole. Also von daher kann man die einfach immer überall verstauen und sich so einen sicheren Vorrat an Holy Energy mitnehmen, sodass man dann eben auch auf der langen Autofahrt, die einem bevorsteht, nicht Gefahr läuft, dass man müde wird, weil der Holy Energy, der hält auch bis zu 6 Stunden fokussiert und wach und das auf eine sehr angenehme Art und Weise, muss ich sagen.
Richtig. Und hilft natürlich auch nicht nur bei langen Autofahrten, sondern zum Beispiel auch langen Zugfahrten oder auf langen Flügen.
Ja. Und wenn ihr jetzt auch ein bisschen gespannt seid und das auch gerne mal ausprobieren wollt oder einfach nochmal Wiederholungstäter werden wollt, weil ihr Holy ja schon kennt, denn treue Zuhörer von uns, sie müssen das ja bereits kennen, dann nutzt ihr einfach unsere Rabatte und zwar mit Geister 5 könnt ihr als Neukunden ab einem Einkaufswert von 15 Euro nochmal 5 Euro sparen. Und wenn ihr Wiederholungstäter seid, dann gebt ihr einfach nur Geister ein und spart so 10% nochmal zusätzlich.
Alle Informationen zu Holy findet ihr auch nochmal in unserem Linktree, den wir in unseren Shownotes verlinken. Das war's auch schon mit der kleinen Werbung. Vielen Dank für deine Geschichte.
Gerne doch.
Also fand ich spannend. So ein blutigen Mönch In so einem Kloster?
Ja, ich
fand den in so einem Dom. Total
spannend. Dom. Ja, also es ist, wie gesagt, also es macht, ich hab jetzt nicht so viel die Umgebung von dem Nidaros-Dom gesehen oder sehen können. Und wenn du jetzt nur diese Kirche oder diese Kathedrale ansiehst, dann liegt es schon nahe, dass eigentlich wahrscheinlich nicht unbedingt Mönche unmittelbar dort gelebt haben. Ne?
Okay.
Aber es kann natürlich auch sein, dass die Hütten der Mönche oder was, wenn die da wirklich gelebt haben, dass sie halt einfach schon längst verwelkt, wollte ich gerade sagen. wie heißt denn das? Kaputt sind.
Zerfallen.
Zerfallen, danke. Verfallen war, glaube ich, das Wort, was ich suchte. Oh Mann. Ja, ich fand den Mönch auch extrem spannend. Ich fand auch diese Blütenblätter von Rosen super spannend.
Aber hat nicht irgendjemand muss doch einen Schlüssel für dieses Ding haben.
Ja, natürlich. Also irgendwer wird auch einen Schlüssel haben. Ich meine, dieser Raum kann ja besucht werden, so wie ich das jetzt gelesen habe, zu bestimmten Zeiten halt, ne? Und der wird aber ja offenbar bewacht. Also, was heißt bewacht nicht, aber er wird nicht gänzlich ohne Aufsicht sein, ne? Wenn der dann auf ist. Es ist schon mysteriös mit diesen Rosenblättern. Also ich stelle mir das schon irgendwie cool vor, wenn vielleicht unser blutiger Mönch dann einmal die Woche da runtersteigt und Blüten von Rosen da auf den Boden wirft.
Ja, da finde ich tatsächlich noch echt am logischsten, dass wirklich derjenige, der den Schlüssel für dieses Schloss hat, sich da irgendwie in Anführungsstrichen Spaß draus macht.
Ja, ja.
Und dann nachts irgendwie mal dahin geht und das austauscht.
Ja, das ist natürlich super leicht zu erklären. Ne? Also das muss man einfach sagen. Ich meine, die Vorstellung ist natürlich schön mysteriös und gibt vielleicht ein paar imaginäre Rätsel auf. Aber klar, also erklären kann man das schon sehr einfach, indem man einfach sagt, gut, also der Wachmann oder der Priester oder wer auch immer diesen Schlüssel davon hat, Hausmeister oder sonst wer, der geht dann vielleicht einmal in der Woche darunter und zerstreut dann die neuen Blütenblätter und nimmt die alten wieder mit oder so.
Ja.
Wobei ich mir halt vorstelle, es dürfte halt auch irgendwie eine penible Arbeit sein, da die verwelkten Rosenblätter mitzunehmen. Außer er fegt das ganze Ding aus.
Ja, kann ja sein, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Erfahren werden wir es wohl nicht.
Erfahren werden wir es wohl nicht, nein. Leider. Aber ja. Zumindest finde ich sehr spannend, dass dieser Mönch ja zumindest von einer Gemeinde irgendwie mehr oder weniger belegt wurde. Also selbst wenn nur diese Marie Giditsch den gesehen hat in kompletter Gestalt, haben ja aber doch irgendwie alle anderen gesehen, dass da was passiert mit dem Priester, der gerade da vorne steht.
Ja.
Und eben. Das fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Es ist natürlich auch man kann sich ja wirklich fragen, was ist wohl mit diesem Mönch passiert? Also irgendwer wird ihm wohl die Kehle aufgeschlitzt haben, aber aus welchem Grund? Ne? Vielleicht war der so hübsch, wenn der so hübsch war, vielleicht war der ja gar nicht so keusch, wie er sollte und wurde deswegen bestraft oder so, ne?
Ja, oder wollte keine Absolution erteilen oder so.
Ja, wollte die Beichte nicht abnehmen.
Ja,
hat der Sünder direkt die nächste Sünde auf sich geladen.
Ja, es wurde schon für weniger gemordet, ne? Also.
Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Also, ich habe hier noch ein paar Infos. Und zwar habe ich zu Marie Giditsch jetzt nicht wirklich viel gefunden, außer dass sie in manch einer anderen Quelle auch als Marie Gleditsch bekannt ist. Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister, wobei das ja ein sehr ähnlicher Name ist. Aber was da jetzt wirklich richtig ist, ich nehme an, dass Giditsch richtig ist, weil ich das am meisten gefunden habe. Es heißt auch, also dass Marie, also manchmal in manchen Quellen hat es gestanden, dass die Marie, bevor der Mönch verschwand, gesehen hat, wie der Mönch seinen Kopf von den Schultern hob, wiederum so ein bisschen die Enthauptungstheorie unterstützen könnte. Ne?
Ja.
Aber das ist halt auch so klein irgendwo bemerkt worden. Ich wollte es mit reinnehmen in den Aftertalk, aber ich denke, bei einer wir haben ja hier nicht den fast kopflosen Nick, ne? Also von Harry Potter, der wirklich seinen Kopf mal eben so abnehmen kann. Und wenn du nur in Anführungszeichen die Kehle aufgeschlitzt hast, kannst du nicht einfach deinen Kopf abnehmen, ne? Also jetzt reden wir natürlich über einen Geist, der an Physik nicht mehr gebunden ist und an physikalische Gesetze, aber naja, weiß ich nicht, kommt mir irgendwie nicht so passend vor, dass der den Kopf von den Schultern gehoben hat. Aber wer weiß, wer weiß.
Wer weiß, richtig.
Der Jon Medbø, der hat mit seiner Theorie um diesen Mönch und das, was er gesungen hat und alles, hat er halt voll den Hype verursacht, weil okay. der ständig mit seinen Studenten dann wieder in dieser Kirche aufgetaucht ist, um mehr zu untersuchen und um weitere Sachen herauszufinden. Und da war die Kirche nicht ganz so happy drüber und hat ihm dann ein Zutrittsverbot ihm und seinen Studenten erteilt, sodass die eben nicht mehr da rein durften. Und generell ist die ganze Kirche auch nicht so happy über die Geschichten mit dem blutigen Mönch und die ganzen Gerüchte um Geister. Und ich meine, naja, wir reden hier von der Kirche, die ist interessanterweise oftmals wenig begeistert von irgendwelchen paranormalen Dingen, die außerhalb Gottes Bibel spielen, so ungefähr. Aber was auch irgendwo paradox ist, ne? Aber das hatten wir ja auch irgendwann schon mal ein bisschen thematisiert.
Das hatten wir auch schon mal, ja.
Ja, also die lehnen auch die meisten Anfragen wirklich ab, wenn da für Untersuchungen wirklich Leute zu denen schreiben oder die fragen, ob die da eben mal nachts rein dürfen oder so. Selbst berühmte Leute oder prominente Leute haben da schon angefragt. Unter anderem war da auch ein Horrorautor aus Norwegen. Ich kenne ihn jetzt nicht. André Bjerke heißt der. Und der wollte halt auch Nachforschung betreiben und bekam ebenfalls keinen Zutritt. Also die sind da sehr strikt mit dieser ganzen Geschichte. Die haben halt auch wirklich jahrzehntelang versucht, die ganze Sache zu vertuschen und die Aufmerksamkeit eben darauf zu lenken, dass es ja eben noch eine aktive Kirche ist und solcherlei Humbug da eben gar nicht passiert und sowas würde da überhaupt nicht vonstatten gehen und das ist ein geweihter Ort, heilig und ist immer noch aktiv, werden immer noch aktive Gottesdienste und so. Also auf diesen Pfad sind die dann getreten. Ne? Und
ja, okay.
Das ist halt, die sind halt echt abweisend, diesem ganzen, ich sag jetzt mal, Geistergeschwätz.
Ja, gut.
Gegenüber.
Was will man erwarten, ne?
Ja, also es wundert mich jetzt leider auch nicht wirklich, muss ich sagen. Mich hätte es eher positiv überrascht, wäre es umgekehrt gewesen und sie würden das sogar fördern.
Mhm.
Nichts, ich meine, wenn du jetzt mal so siehst, Kirche ist ja auch irgendwo Geld wichtig und Spenden und da würden die sicherlich einige Spenden bekommen, wenn die da so ein bisschen, sag ich mal, Marketing betreiben würden, ne?
Ja.
Aber vielleicht denken die auch, das dürfen die dann nicht annehmen, weil das nicht aus dem rechten Herzen kam und dem rechten Glauben kam, sondern nur für diesen dummen Mönch ist, der da rumläuft oder so.
Ja, kann auch sein.
Wobei es ja dann auch indirekt wieder der Kirche gilt, weil der Mönch ist ja dann auch vom, ne, der war ja dann auch nochmal vom Christentum.
Ja.
Naja, wie dem auch sei, der blutige Mönch, der ist auf jeden Fall so berühmt, dass der auch mal zu einer Fernsehserie in Norwegen gemacht wurde. Ich habe leider nicht rausgefunden, welche. Das hat mich richtig genervt, weil das würde ich wirklich gerne mal sehen und vielleicht finde ich es ja doch noch raus. Aber ja, weil hier stand auch nichts dazu, wann diese Fernsehserie oder so gemacht wurde.
Ach, schade, ja.
Ja, voll. Aber ich werde noch ein bisschen recherchieren und vielleicht kriege ich es ja doch raus, weil das würde mich echt interessieren, ob die vielleicht.
Vielleicht musst du dazu irgendwie wirklich auf Norwegisch recherchieren.
Ach, wenn es nur das ist.
Ja, Google-Übersetzer und ab geht's.
Außerdem wurde ein weiterer Autor, Frid Ingolstadt, inspiriert von dem blutigen Mönch und hat dazu 1991 einen Roman geschrieben, der auch der Mönch heißt.
Mhm.
Für alle diejenigen, das ist jetzt nur noch so eine Side Note, für alle diejenigen, die sich eben vielleicht gefragt haben, was zum Teufel ist denn eine Tonsur? Eine Tonsur ist eine sehr weit verbreitete Frisur gewesen, die Mönche vor allem eben im Mittelalter hatten. Das heißt, die hatten nur einen Haarkranz um den Kopf und oben hat man den quasi so eine Plaid rasiert. Und
so heißt das dann also, Tonsur.
Ja, genau. Also,
wusste ich auch nicht.
Ach, echt nicht? Okay.
Nee, also ich wusste nicht, dass das so heißt. Nee.
Ja, also jeder kennt mit Sicherheit diese Frisur, ne? Und es wurde, also es wird Tonsur genannt, ne? Wenn dann oben dieser Kreis Haut frei rasiert wurde und nur dieser Kranz von Haaren um den Kopf geht.
Ja.
Mhm. Ja, natürlich kann man die Kirche auch besuchen. Das kostet jetzt auch nichts, da reinzugehen. Es ist ja nun mal eine Kirche. Ich habe nicht gefunden, ob man für diesen Kellerraum irgendwas extra bezahlen muss. Das könnte natürlich sein, gerade so große Kathedralen, die auch Schätze haben oder so. Oder viele geweihte Orte, die nehmen dann natürlich für diese Zusatzorte auch ein bisschen Geld. Aber in die Kirche selber kommst du halt so rein, wenn sie offen ist. Ne?
Ja. Ja, cool.
Ja, vielen Dank. Das war's so von mir.
Ja, super, danke. Dann würde ich mal mit meiner Geschichte weitermachen.
Sehr gut.
Das Dahlen Hotel liegt im Zentrum eines kleinen Tals in Telemark, in der Nähe des historischen Telemark-Kanals. In den späten 1800er Jahren war Norwegen ein exotisches Reiseziel, welches viele Touristen angezogen hat. Es wurde also für all die wohlhabenden Touristen ein entsprechend luxuriöses Hotel benötigt. Unter der Federführung der Architekten Haldor Børve und Thorvald Astrup wurde schließlich das opulente Dahlen Hotel erbaut, welches über eine beeindruckende moderne Ausstattung wie fließendes Wasser und Strom verfügte und schließlich im Jahr 1894 eröffnete. Børve, ein in Deutschland ausgebildeter Architekt, wurde vor allem durch die norwegischen Stabkirchen und dem Schweizer Chalet-Stil inspiriert. Überall finden sich Details wie Drachenköpfe, komplizierte Holzarbeiten und hinaufragende Türme. Die Größe sowie die imposante Präsenz des Hotels zog viele königliche Gäste und andere Persönlichkeiten an, wie zum Beispiel König Oskar II. Von Norwegen und Schweden, Kaiser Wilhelm von Deutschland, König Leopold von Belgien, König Håkon VII., Queen Maud und Kronprinz Olaf. Die royalen Gäste haben es geliebt, in den großzügigen Hallen des Dahlen Hotel Walzer zu tanzen. Während des Zweiten Weltkriegs jedoch hat das Dahlen Hotel schwer gelitten. Die deutschen Besatzungsmächte haben das Hotel eingenommen und einen Großteil des Interieurs zerstört oder gestohlen. Nach dem Krieg war das Gebäude in einem desaströsen Zustand. Das einst so prachtvolle Hotel war baufällig und ein dunkler Ort. Einige Dorfbewohner waren der Ansicht, dass es am einfachsten wäre, es in Brand zu stecken, anstatt es vor sich herrotten zu lassen. Doch es kam glücklicherweise anders und das Hotel traf wahrscheinlich seinen großen Retter, Åge Samuelsen. Der Pastor hatte viel Zuversicht in die Region Telemark und kaufte das Hotel. Die Renovierungsarbeiten waren in vollem Gange, wurden aber leider unterbrochen, als Samuelsen in finanzielle Schwierigkeiten geriet und die Immobilie zwangsversteigert wurde. Das Hotel stand ohne Käufer da und die Gemeinde übernahm das Eigentum. Wieder einmal stand die Zukunft des Hotels auf dem Spiel, als vorgeschlagen wurde, das Gebäude zu zerstören. Wie durch ein Wunder erkannte die Gemeinde den kulturhistorischen Wert des Hotels an und es wurde eine finanzielle Unterstützung für die notwendigen Restaurierungsarbeiten gewährt. Im Jahr 1992, anlässlich des 100. Jahrestags der Eröffnung des Telemark-Kanals, konnte das Hotel endlich wieder Gäste empfangen. Trotz des tollen Neuanfangs gibt es einen düsteren Ort im Hotel. Es ist das Zimmer mit der Nummer 17 und die Geschichte über Miss Greenfield. Miss Greenfield, auch bekannt als The English Lady, war Ende des 19. Jahrhunderts Gast in dem Hotel und übernachtete im Zimmer 17. Bevor sie zurück nach England reiste, gebar sie ein Kind auf ihrem Zimmer, ohne dass jemand davon etwas mitbekommen hat. Nachdem sie abgereist war, fanden die Mitarbeiter des Hotels ein totes Baby in dem Zimmer. Es ist bis heute nicht bekannt, ob es sich um Totgeburt handelte oder ob sie es umgebracht hat. In England wurde ein Gerichtsverfahren gegen die englische Lady eingeleitet, ohne ein Ergebnis. Miss Greenfield begann Selbstmord und hat bis heute keine Ruhe gefunden. Sie wandert rastlos in dem Hotel umher. Besonders männliche Hotelgäste, die im Zimmer 17 übernachten, können ihre Anwesenheit spüren. Außerdem sollten sie besser nichts in die Kinderwiege des Zimmers legen. Aber nicht nur Miss Greenfield geistert im Hotel umher. Auch soll es im Dahlen Hotel eine weiße Dame geben. Sie gehört zu einer der häufigsten Sichtungen. Sie wird oft in den Gängen und Zimmern des Hotels gesehen. Zeugen beschreiben sie als eine junge Frau, die ein weißes Kleid aus dem späten 19. Jahrhundert trägt. Einige behaupten, sie sei der Geist einer verlassenen Braut, die sich im Hotel das Leben nahm. Gäste und Mitarbeiter haben berichtet, dass sie unerklärliche Geräusche wie Schritte, Geflüster und zuschlagende Türen gehört haben, obwohl niemand in der Nähe war. Einige haben auch das Gefühl gehabt, von einer unsichtbaren Person berührt oder gestreichelt zu werden. Außerdem gibt es einige kalte Stellen, also Bereiche mit einem plötzlichen Temperaturabfall, im Hotel. Diese kalten Stellen werden oft mit paranormalen Aktivitäten in Verbindung gebracht und es wird angenommen, dass sie das Ergebnis von spiritueller Energie sind, die sich manifestiert. Weiterhin haben Gäste berichtet, dass sie in leeren Zimmern oder Gängen Geistermusik gehört haben. Die Quelle der Musik bleibt ein Rätsel, da keine logische Erklärung dafür gefunden wurde. Es ist bekannt, dass sich Gegenstände von selbst bewegen und scheinbar den Gesetzen der Physik trotzen. Möbel sollen sich von selbst umstellen oder Gegenstände ohne sichtbaren Grund geworfen werden. Der spukhafte Ruf des Hotels hat natürlich auch paranormale Ermittler, Geisterjäger und Enthusiasten aus der ganzen Welt angezogen. Mehrere Fernsehsendungen und Dokumentarfilme haben sich mit dem Hotel befasst und seine Popularität als Spukort weiter gesteigert. Trotz seines gespenstischen Rufs ist das Darlin Hotel nach wie vor in Betrieb und heißt Gäste willkommen, die neugierig auf die paranormalen Aktivitäten sind oder einfach nur den historischen Charme des Ortes erleben möchten.
Vielen Dank auch für deine Geschichte.
Sehr gerne. Wobei ich auch direkt dazu sagen muss, das Hotel selber möchte sich jetzt nicht so auf diese paranormalen Sachen fokussieren. Also ich habe bei denen auch nach Fotos angefragt direkt. Und nachdem ich denen erklärt habe, was genau unser Podcast ist und worüber ich erzählen werde hauptsächlich, haben die dann dankend abgelehnt.
Mir scheint, die Norweger sind da so ein bisschen zurückhaltend.
Ja, also ich finde es halt interessant, wie manche Hotels das so richtig, ich will jetzt nicht sagen ausschlachten, ne, aber schon für sich nutzen. Ne, und andere dann wiederum so, oh nee. Wobei ich auch denke, dass das vielleicht so ein bisschen mit dem Metier einfach zu tun hat, weil es halt schon ein eher luxuriöses Hotel ist.
Ja.
Und ja, sie dann vielleicht jetzt Angst um ihren normalen Kundenstamm, sag ich mal, haben. Ne, also würde ich jetzt mal vermuten. Ne, aber was ich gefunden habe, das habe ich aber, ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt. Aber angeblich soll wohl im Restaurant des Hotels bis heute noch extra ein Tisch für die Miss Greenfield gedeckt werden.
Aha, sieh einer an. Ja. Also sind, dann weisen die das ja doch nicht komplett von der Hand.
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich wollte jetzt nicht auch noch nachfragen, ob das stimmt.
Entschuldigung. Ich weiß, Sie wollen noch was wissen, aber.
Na, aber das finde ich in dem Kontext aber eigentlich ganz interessant, ne? Dass da wohl immer ein Tisch ist, der wohl, also klar, in einem Hotelrestaurant werden natürlich eigentlich alle Tische gedeckt, aber wahrscheinlich wird der halt extra freigehalten dann, ne, und keine anderen Gäste dort gesietet halt, ne.
Ja, cool. Finde ich irgendwie cool, so dieser Tisch, der dann angeblich für die Miss Greenfield ist es, ne?
Genau, the English Lady.
The English Lady, für die gedeckt wird. Das finde ich schon spannend. Aber generell, scheint ja doch viel los gewesen zu sein, auch da in dem Hotel. Vor allem weibliche Gäste, ne?
Ja.
Also,
ja,
die dann da eben tragisch, irgendeine Tragik erlitten haben, ne?
Ja. Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, dass man anscheinend, weil das Baby ist ja entweder dort umgebracht worden oder zumindest tot auf die Welt gekommen. Ich hätte jetzt erwartet, dass da vielleicht auch so ein Babygeist ist. Also, dass man so Babygeschrei hören kann und sowas. Ne? Also, da hätte ich jetzt gedacht, das läge ja auch nah. Aber dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Ich habe auch nicht gefunden, was passieren soll, wenn man etwas in diese Babywiege reinlegt. Nur halt den Hinweis, dass man es halt nicht tun sollte. Vielleicht kommt dann das Baby.
Vielleicht reist ja einer von unseren Ghosties mal dahin und wagt es, da was reinzulegen.
Also vom Optischen des Hotels kann ich es auf jeden Fall sehr empfehlen. Also es ist ein wirklich sehr interessantes, wunderschönes Hotel und hat auch dadurch, dass es an diesem Kanal gelegen ist, wo die haben auch, ich glaube, zwei kleine Schiffe, die so für die über den Kanal fahren und so eine richtig coole Sauna. Ich hoffe, ich darf eins der Fotos nutzen, was ich gefunden habe. Was auch wirklich, die Sauna ist auf diesem Kanal drauf. Na, also du gehst dann über so einen langen Steg dann dahin und kannst dann dieser Sauna mit Blick auf diesen Kanal dann halt saunieren und dann auch direkt da in den Kanal halt dich abkühlen. Dann.
Krass, okay, das cool.
Sieht richtig, richtig cool aus.
Boah, da hätte ich, also ich meine, ich bin kein Saunatyp, aber ich hätte Lust, das einfach mal zu sehen und zu gucken, weil das ist bestimmt schön, wenn man auch gerne sauniert. Ich kann damit halt überhaupt nichts anfangen.
Ja, Sauna ist so, ja, also nicht öffentlich, aber ja, aber für alle, die sich wirklich vielleicht dafür interessieren, vielleicht mal in diesem Hotel abzusteigen. Ich habe jetzt mal geschaut, ich habe jetzt einfach mal die Hochsaison im August genommen, wo auch wirklich jetzt die Preise am teuersten waren, ne, um wirklich zu schauen, okay, was bezahle ich, wenn ich jetzt schön im August dahin fahre bei tollem Wetter. Das günstigste Zimmer, was die anbieten, das dann war auch inklusive Frühstück, ist das Historical Double. Und das kostet umgerechnet ungefähr 800 Euro für die zwei Nächte. Also für die zwei Nächte zusammen, ne, inklusive Frühstück und, ne? Und das teuerste Zimmer inklusive Frühstück, das ist die, also ich glaube, das war zumindest das teuerste, was ich jetzt gefunden habe, ist die Dragon Tower Suite.
Sieht, oh, das klingt cool, nice, aus.
Ja, und die kostet für zwei Personen, für zwei Nächte, circa umgerechnet 1.970 Euro.
Wow, das ist schon ordentlich, ne?
Ja. Also es gibt auch verschiedene Packages, die man da noch dazu buchen kann. Also zum Beispiel so ein Romantik-Package oder mit Historical Sauna Experience oder Grand Experience. Ich habe mir die Packages angeguckt. Es sah jetzt nicht so aus, als wäre das sehr lohnenswert, das extra zu buchen. Also ich habe jetzt bei dem Romantik-Package, als ja, da hast du dann, ich glaube, ein Drei-Gänge-Menü oder sowas halt dabei, ne? Und ein Tea-Time und sowas, ne? Also dass du das wahrscheinlich nicht extra buchen musst. Aber das sah jetzt, ich habe jetzt auch nicht geguckt, was die kosten. Aber das sah jetzt alles irgendwie nicht so aus, als wäre das lohnenswert, das extra so als Package irgendwie zu buchen, weiß ich nicht. Ja, natürlich kann man da auch private Events oder Business Events abhalten, ist ja klar. Und einen kleinen Fun Fact, den ich sehr süß fand, ist, das Hotel adoptiert jedes Jahr eine Gruppe Peking-Enten von einem Bauernhof in der Nähe. Okay. Und diese Peking-Enten, die können halt nicht wegfliegen. Ne, und die haben dann halt da ihr Entengehege im Garten des Hotels und werden täglich aber in den freien Auslauf, sage ich mal, gelassen, dass die dann halt frei über dieses Hotelgelände tapsen und in dem Teich baden gehen und ja, laufen dann halt da rum.
Ne? Süß!
Und ja, die kommen halt im Frühjahr zur Eröffnung des Hotels, wenn es halt ja nach der Winterpause wieder aufmacht, und im Herbst ziehen die dann auf eine örtliche Farm wieder um.
Oh, schön.
Ja, und sie haben dann noch geschrieben, dass die zu Beginn der Saison die Enten halt immer noch etwas scheu und zurückhaltend sind, aber dass die halt nach und nach immer selbstbewusster, neugieriger werden und ja, halt eine schöne Bereicherung da auch für die Gäste sind. Das fand ich sehr süß, weil die sehen wirklich sehr putzig aus.
Ja, auch wie niedlich.
Ja.
Aber das finde ich immer ganz toll.
Ja, ich auch.
Wenn Tieren dann auch irgendwie ein netter Lebensraum geboten wird und dass man die dann irgendwie zu was groß zwingt oder so. Jetzt weiß ich natürlich nicht, können die nicht wegfliegen, weil denen die Flügel gestutzt werden? Oder, ne, ist das so?
Also ich glaube, vielleicht war das früher mal so. Ich denke, vielleicht hat sich das mittlerweile einfach so entwickelt, dass die nicht mehr fliegen können. Wobei Laufenten fliegen ja, glaube ich, auch nicht. Ne?
Stimmt, es gibt ja sowas auch, fliegen, Laufenten. Ne?
Ja. Vielleicht ist das auch einfach so, ne, dass die nicht fliegen können. Weiß ich nicht.
Strauße können ja auch nicht fliegen und Emus.
Richtig. Ja.
Die sind aber auch viel zu groß.
Ja.
Schau mal vor, da fliegt über den Himmel so ein Strauß vorbei.
Was auch noch vielleicht ganz interessant ist, das Restaurant, was sie haben, das ist das Restaurant Bandak. Und das ist wohl auch noch in seinem komplett ursprünglichen Zustand erhalten geblieben. Also das muss wohl eine sehr einzigartige Sehenswürdigkeit innerhalb des Hotels sein, dieses Restaurant. Ja. Und für alle Fans von Geschichten erzählen, es ist wohl so, dass jeden Abend um 22 Uhr im Kaminzimmer die fantastische und legendäre Geschichte des Hotels für die Gäste vorgelesen wird.
Das ist also ja kann man süß.
Sich das schön, ja, kann man sich schön eingemummelt da im Kaminzimmer hinfläzen.
Oh, wie krass. Überleg mal, dann hast du so Spätschicht, weißt du, und dann wirst du eingeteilt für den Lesedienst.
Ja, mega.
weißt du, ganz gechillt in so einem Sessel mit einem Kaffee oder einem Tee oder einem Kakao. Das finde ich ja cool.
Das fand ich auch ganz cool.
Das finde ich richtig also schön.
Ja, ein paar Fotos habe ich auf jeden Fall schon, die ich teilen kann. Und es ist wirklich ein echt cooles, also ein sehr schönes Hotel. Also ich würde da, wenn ich das Geld hätte, würde ich da auch mal.
Du hattest mir ja ein Bild hattest du mir ja geschickt. Also ja, das sieht schon echt schick aus. Richtig schön.
Ja, und das war's. Mehr habe ich nicht.
Sehr schön. Toll. Ich hoffe, euch haben die Geschichten gefallen, ihr alle so zuhört.
Ich hoffe auch.
Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir über zum Abschluss der Folge, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Noch was Schönes zum Schluss.
So, und ich empfehle euch heute mal wieder einen Film. Und zwar habe ich kürzlich, und der Film ist auch schon was älter, also wir reden hier von 15 Jahren.
Okay.
Von 2009. Und ja, I'm wieder late to the game, aber Wüstenblume habe ich mir neulich angesehen.
Ich habe zumindest das Buch gelesen. Ich glaube, das gibt es auch als Buch. Ich meine, das Buch
habe ich gelesen. Ja, das gibt es auch als Buch, damals. Genau.
Ja, ich meine, das Buch habe ich gelesen.
Von Waris Deary heißt die, glaube ich.
Ja. Ob ich den Film gesehen habe, bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber das Buch habe ich gelesen.
Ich habe diesen Film jetzt gesehen und muss sagen, der war so schön, also traurig schön, aber der war so, so eindrücklich. Also es geht, im Kurzen jetzt erklärt, es geht um eine Somalierin, eine kleine junge Somalierin, die läuft von zu Hause weg, weil sie soll verheiratet werden mit so einem ekelhaften alten Sack vom Nebenandorf oder so. Und sie geht dann weg und dann kommt sie durch verschiedene Verstrickungen in London an. Sie spricht kein Wort Englisch, sie hat niemanden, sie hat lediglich eine Adresse, wo sie arbeiten gehen darf. Und so macht sie sich dann halt da ein paar Jahre ihr Leben und lernt auch hier und da das eine Wort Englisch, aber ist immer noch nicht wirklich gut, auch nach 5 oder 6 Jahren, die da wohnt, weil sie eigentlich hauptsächlich für sich ist und auch keine Freunde findet und so. Und der Film geht also damit los, dass sie dann sich an eine Engländerin ranhängt, die sie irgendwie nett behandelt hat und in der sie irgendwas sieht. Und so kommt es dann halt, dass sie ist halt bildhübsch, ja, das ist eine bildhübsche Frau und sie wird von einem berühmten Fotografen entdeckt. Und so geht sie halt nach und nach den Schritt ins Model-Business und sie wird aber auch darüber klar, und das ist eigentlich die Kernaussage dieses ganzen Films. Es geht um diese Genitalverstümmelungen bei Mädchen in Afrika, in diesem Fall hier eben Somalia, die also wirklich ganz schrecklich sind, ne? Und das einfach nicht richtig ist. Also das ist ja furchtbar. Und das merkt sie halt dann, als sie dann mit der Engländerin befreundet wird und sie dann irgendwann sagt so, hä, das ist doch normal, ne? So, also, wieso ist das bei dir nicht so? Und dann merkt sie erst, dass das eigentlich überhaupt nicht richtig ist und nicht normal ist. Und das ist ein sehr tiefgründiger Film, ein sehr starker Film. Und den sollte man nicht mal eben so nebenbei gucken. Sie macht sich dann auch stark dagegen, also gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen. Und ja, das ist im Prinzip der Film, der begleitet sie dann so ein bisschen auf ihrer Karriere und eben gegen auf ihrem Kampf gegen diese schreckliche Prozedur. Und ich musste auch das eine oder andere Mal weinen. Und auch der Soundtrack ist wirklich, wirklich toll, muss ich sagen. Also der Soundtrack ist, den habe ich mir direkt bei Spotify in meine Liste gepackt. Ja, also ich empfehle euch Wüstenblume. Das könnt ihr auf Prime Premium Abo sehen, auf YouTube Prime Time Abo. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch ein paar andere, wo ihr dann aber zuzahlen müsst.
Ja, super. Danke für die Empfehlung. Ich möchte euch heute einen Podcast empfehlen. Und zwar ein Podcast von 1Live. Und zwar den Stories Podcast. Der ist mit Mona Amesian. Vielleicht kennen die den einen oder anderen. Das ist quasi die Bücherfrau von 1Live. Und in 1Live Stories, das sind Aufnahmen von Lesungen, die 1Live hin und wieder ausrichtet für Autoren, ne, die dann ihr neues Buch vorstellen. Und ja, ich finde es einfach spannend, da so ein bisschen was über die Autoren, die ein bisschen so kennenzulernen, wenn man die so hört, was die dazu bewogen hat, das Buch zu schreiben. Neue Bücher lernt man dadurch halt kennen, die einen vielleicht dann interessieren. Also ich habe jetzt 2 Podcast-Folgen die letzten Tage gehört, wo ich die Bücher auch schon auf meine Wunschliste gepackt habe, weil ich die sehr cool fand. Und ja, also für alle, die sich für Bücher interessieren und gerne Podcast hören, ist das vielleicht eine nette Ergänzung, um ja neue Bücher kennenzulernen, die man vielleicht sonst auch gar nicht so auf dem Schirm hätte.
Ja, sehr cool. Das ist eine coole Sache.
Ja, ne, finde ich auch.
Vor allem für uns, die ja jetzt wieder viel lesen.
Richtig. Wobei ich darf jetzt erstmal keine neuen Bücher mehr kaufen.
Wurde es dir verboten?
Nein, ich habe es mir jetzt verboten.
Oh, okay. Ich verstehe.
Ja.
Wurde schon das neue Buch gezogen?
Ja, kann ich dir gleich erzählen. So, ich schmeiß dir auch direkt meine Frage hinterher. Das ist auch heute gar keine tiefgründige Frage oder sowas, sondern einfach, was ist dein Lieblings-Emoji?
Oh, ich glaube, mein Lieblings-Emoji ist der mit den tränenden Lachen oder der Kuss mit dem Herzchen.
Ja. Also und ich deiner? Muss sagen, also ich mag den einen Emoji von dem Mädchen, was so die Hände so hochhält, so, ne, weiß nicht. Ne, dieses, ja, keine Ahnung. Ne? Oder auch dieses, die 2 Hände, die das Herz machen, so.
Ja, stimmt, das ist auch schön.
Ja. Und den Augenroll-Emoji.
Oh, der ist auch toll. Ja, ich habe immer so Phasen mit Emojis. Dann sehe ich mal wieder eins, das es gibt. Und dann denke ich, oh ja, das kannst du dafür verwenden und dafür verwenden. Und dafür.
So vor allem, wenn man alle Jubeljahre mal alle durchgeht und Neues entdeckt, wo du denkst, hä? Und erstmal überlegst, was soll das überhaupt darstellen?
Ja. Oh Mann, echt.
Ja. Ja, kurz und einfach meine Frage heute, nicht tiefgründig.
Das stimmt. Mal sehen, ob du jetzt direkt auf meine Frage eine Antwort hast. Hast du schon mal eine richtig peinliche SMS verschickt oder eine Nachricht oder so?
Bestimmt. Wobei ich ja immer auch sagen muss, ne, also viele haben das ja, wenn die betrunken sind oder so, ne, dass sie dann so super peinliche Sachen schreiben. Und vielen merkt man ja auch an, wenn die betrunken sind, wenn die schreiben. Aber ich muss sagen, ich erinnere mich noch heute daran, wie ich teilweise betrunken im Himmerich stand und SMS an irgendeinen Schwarm oder was weiß ich geschickt habe und wie ich mich so hart darauf konzentriert habe, diese SMS absolut korrekt zu schreiben, damit man bloß nicht merkt, dass ich betrunken bin. Entschuldigung, ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Ja, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich konkret mal wirklich was super Peinliches verschickt hätte. Ich habe es bestimmt irgendwann mal gemacht, ne? Vor allem so in Teenie-Jahren oder vielleicht auch noch die so Anfang 20er Jahre oder Mitte 20er Jahre, wo ich dann wieder Single war. Aber ich könnte mich jetzt nicht konkret an eine spezielle Nachricht erinnern. Nur, dass ich halt, selbst wenn ich betrunken war, sehr darauf erpicht war, diese Nachricht absolut korrekt zu verschicken.
Das kann ich sehr nachvollziehen. Ich bin nämlich genauso. Ja, ich bin dann hochkonzentriert und fokussiert auf, dass ich bloß keinen einzigen Rechtschreibfehler da drin habe, wenn ich betrunken irgendwas schreibe oder angeheitert. Also an jeden, ne?
Ja, ja, klar.
Bloß nicht, ne? An jeden, aber also ich weiß auch nicht mehr den Inhalt meiner Nachricht, aber bei mir war es tatsächlich auch ganz klassisch dieses, ich war volltrunken und ich war so unglücklich verknallt. Und dann habe ich dem Typen einfach mal geschrieben, was ich davon halte, wie er mit mir umspringt. Und richtig.
Und er wusste wahrscheinlich nicht mal, dass du den toll findest. Ne?
Das weiß ich ehrlich gesagt. Das weiß ich bis heute nicht. Ich habe irgendwie so eine leise Ahnung, dass ich glaube, dass er zumindest wusste, irgendeine Ahnung hatte zumindest, ne?
Ja.
Dass er sich vielleicht nicht sicher war, aber dass er eine Ahnung hatte. Und also danach war es ja in Ordnung offensichtlich, ne? Aber danach hat er, der war trotzdem scheiße, ne? Der hat dann trotzdem so weiter so fiese Sachen gemacht und so.
Oh.
Also fiese Sachen im Sinne von, dass mehr oder weniger angekitzelt. Weißt du? So, oh, weil er genau das wusste, dass ich auch. Das war auch gemein, ja.
Oh, das ist fies. Mhm. Das macht man nicht.
Ja, ich meine, das hat ja auch nie was ergeben, ne? Aber ja, ja, das war eine lange Nachricht, die ich damals geschrieben habe.
Ja. Oh.
Und wo ich mich am nächsten Tag echt geschämt habe.
Oh.
Ja, ja, naja.
Und peinlich berührt enden wir jetzt mit dieser Folge.
Ja. Ja, aber wir enden auf jeden Fall trotzdem.
Ja, weil ich muss das jetzt alles noch schneiden hier, ne?
Also. Ja, dann will ich dich gar nicht weiter aufhalten, Schwesterherz.
Ja. Ja, und ich hoffe, ja, wie gesagt, euch hat hoffentlich die Folge gefallen. Und in 2 Wochen hören wir uns dann wieder.
Alles klar, bis später.
Bis dann, ciao. Tschö.
König Olaf wurde ein Jahr später vom Bischof von Nidaros freigesprochen. Nein, nicht freigesprochen. Nee, das mache ich nochmal. Ich habe so viel Norwegen in diesem, sehe ich gerade, dass da. Das mache ich nochmal neu. Ja, eine der größten.
Kein Problem. Ich habe eben auch nochmal kurz ein paar Sachen an meinem Text geschrieben.
Der ein oder andere bedeckte sogar vollkommen das Gesicht, um so nah an und. Moment. Marie fiel neben der Kutte eine. Nein. Hörst du eigentlich die Leute hinten im Hintergrund Musik machen? Liandra?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, gut, weil dieses Pfarrhaus oder was das da ist, macht wieder Lärm.
Party. Also,
Party, genau, mit Kapelle und so.
Party hat. Nein, ich glaube, ich, also vielleicht ist mein Kopfhörer auch zu leise, aber jetzt aktuell höre ich es zumindest nicht.
Na gut. Ansonsten sagen wir lassen das, das waren die Kirchenklänge.
Genau, richtig. Das, ja, genau.
Marie fiel neben der Kutte und einer Tonsur, vor allem die traurigen hellblauen. Das ist Norwegisch für hellblau.
Ach so, ja.
Ja, ich dachte, ich bringe ein bisschen die Sprache mit rein, ne?
Das ist super von dir, finde ich gut.
Dachte ich auch. Marie fiel neben einer Kutte und einer Tonsur, vor allem die traurigen hellblauen Augen dieses. Boah.
Jetzt hast du es aber, ne?
Jetzt habe ich es aber. Dieser Satz, der gibt mir den Rest, obwohl der gar nicht so schwer ist. Der Mönch soll dann den Kopf gehoben haben und die Marie. Und die Marie sah. Und die Marie sah.
Die Marie.
Et Marie sah dann. Nur um einen Moment später aufzublicken und den Mönch wieder in der Nähe des Kirchenbogens Kirche, bitte.
Okay.
Ja, sehe ich auch so. Im Jahr 1966 erzählte ein Mann namens Jon Medbø, er sei verdammt. Jon oder Jon? Was glaubst du?
Ich glaube eher Jon.
Jon, ne?
Ja, ja, also wenn das so mit einem N ist, würde ich Jon sagen.
Ja.
John.
John. John Medbø.
Genau. John Medbrötchen.
Medbrötchen. Das ist bestimmt der norwegische Name dafür.
Ja. Medbø.
Erzählte ein Mann namens John Medbrötchen. Das klingt doch gut.
Ja, sehr seriös.
Ja, finde ich auch. Kann man direkt und so.
Ja. Nein, also ich würde Jon sagen.
Ja, ich denke auch, das ist richtig. Eine bekannte Melodie des Komponisten Moment, wie heißt der?
Wolfgang Petri.
Nee, aber mit P fängt's an. Wolfgang Petri.
Peter Pan.
Oi. Es scheint, dass einmal in der Woche neue Rosenblätter schon wieder erscheinen. Das klingt doof. Moment.
Auftauchen.
Ja.
Es wurde also für alle, nicht für alle, für all. Fängt ja gut an hier. Die Größe sowie die imposante Präsenz des Hotels zog viele königliche Gäste an und Nee. Wenn der Kopf schneller ist als die Augen. So.
Ah, furchtbar. Oder wenn der Mund einfach wirklich nicht mit deinem Gehirn
kooperiert.
Kooperiert und du dann einfach wirklich wie so ein Diet die ganze Zeit hast.
Ja, echt. Zeugen beschreiben sie als eine junge Frau, die ein weißes Kleid aus dem späten 19. Jahrhundert. Da fehlt noch ein Wort.
19. Jahrhundert. Im Instituto de Lulu.
Instituto de Lulu.
Ich liebe das Instituto de Lulu. Ich glaube, da müssen wir ein Logo für erstellen.
Ich glaube auch. Zeugen beschreiben sie als eine junge Frau, die ein weißes Kleid aus dem späten 19. Jahrhundert. Aus dem späten 19.
Ich sage es vielleicht noch was lauter, dann hört man dich dann auch noch drüben in Brücken. Ja.
Zeugen beschreiben. Ah, das war zu lang. Oh Mann. La 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 la. Es ist bekannt, dass sich Gegenstände von selbst bewegen und scheinbar von Gesetzen der. Und was? Nee, nicht von. Von Gesetzen.
Von Gesetz der Gesetzten.
Genau, richtig.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple-launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.